ich habe eine geistige Behinderung. Man lernt nicht so schnell wie andere und man braucht ein bisschen mehr Zeit als andere bei den manchen Sachen.
Ich habe eine Lese-Schreibschwäche und ich habe auch ein bisschen Lernschwäche und so.
Wir sind zwar geistig beeinträchtigt, aber wir können was. Und das soll man nicht unterschätzen.
Und für mehr Wertschätzung von Menschen mit geistiger Behinderung setzen sich Claudia Göbel, Juliana Rösler und Silvio Wünsche in den kommenden Tagen ein, und zwar in verschiedenen Sportwettkämpfen. Die drei vertreten Berlin bei den Special Olympic Games. Die beginnen heute Abend mit einer großen Eröffnungsfeier im Stadion an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick. Wir haben das zum Anlass genommen, mit Menschen mit Behinderung darüber zu sprechen, was sie erleben, was sie glücklich macht und wann sie sich ausgeschlossen fühlen. Ich bin Vera Kröning-Menzel. Herzlich willkommen zu Religion und Gesellschaft. Ja, bis Freitag noch kämpfen rund 4000 Sportlerinnen und Sportler aus 13 Ländern um Gold, Silber und Bronze. Im ganzen Stadtgebiet bestreiten sie in 20 Sportarten ihre Wettkämpfe. Special Olympics, das sind Spiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Sie sind auch eine Demonstration, und zwar für mehr Anerkennung und Inklusion. Ulrike Bieritz hat Berliner Sportlerinnen und Sportlern zugehört.
Im Juni finden die Special Olympics Deutschland statt.
Sportfest der Helene-Häusler-Schule Berlin-Pankow, eine Förderschule mit Schwerpunkt geistige Entwicklung. Hier lernt Colin Kröning und hier trainiert er für die Special Olympics.
Ob es Gold, Silber oder Bronze ist, egal. Oder wenn ich keine Medaille gewinne, vielleicht so eine Urkunde.
Colin ist Speerwerfer und Staffelläufer. Er ist zu früh geboren, hat eine Lese- und Rechtschreibschwäche, Wahrnehmungs- und Sprachstörung. Früher sei er viel ausgerastet, erzählt er, der Sport helfe ihm, ruhiger zu werden.
Nach dem Sport bin ich meistens immer ausgepowert und K.O., dann kann ich mich immer ruhiger runterfahren.
Bei den Special Olympics geht es natürlich ums Gewinnen, aber auch um Gemeinschaft, Teamgeist und Zusammenhalt. Und ums Dabeisein, auch für Juliana Rösler. Die 38-Jährige ist Kanutin und hat schon viele Wettkämpfe absolviert. Im Einer holte sie bei den Spielen 2019 in Abu Dhabi eine Goldmedaille. Für Berlin hat sie sich viel vorgenommen.
Mein Ziel ist, in den Zweier Gold zu holen. Und in Einer will ich ein bisschen besser werden, auch Gold zu holen.
Aufgeregt sei sie immer, aber wenn der Startschuss falle, dann denke sie nur an das Ziel. Juliana hat ebenfalls eine Lese-, Rechtschreib- und Lernschwäche. Sie arbeitet in einer Behindertenwerkstatt. Hier fühle sie sich sicher, weil alle irgendwie anders seien. Sie mag es gar nicht, angestarrt zu werden.
Das Gefühl immer noch zu haben, so okay, ich bin jetzt eine Außenseiterin oder so, das ist nicht so schön.
Der Sport gibt ihr Kraft. Das ist bei Schwimmer Silvio Wünsche auch so.
Sag ich mal, ich mache Wettkämpfe. Wieso? Paralympics? Nein, Special Olympics. Paralympics ist körperbehindert, Special Olympics ist geistig behindert.
Tagsüber arbeitet er an einer Kita und das sei schön, denn die Kinder fragen nicht nach einer Behinderung, sagt er. Er könne halt manche Sachen einfach nur langsamer.
Es wäre mit einer geistigen Beeinträchtigung, dass Leute keine Zeit haben, auf dich zu warten und dass du immer denkst, ach, ein bisschen so langsam, geh mal und wir machen das alleine. In der jetzigen Zeit denke ich, ja, ist mir egal, mach doch, was du willst, ich mach mein Ding. Und dann sag ich, ja, du zeigst dir schon. Weißt du, so ein Thema Goldmedaille, ne? Wer hat eine Goldmedaille, du oder ich?
Und davon hat er schon einige. Zweimal die Woche trainiert Silvio in der Schwimmhalle am Baumschulenweg gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Claudia Göbel.
Die Gesellschaft heutzutage muss auch begreifen, dass es auch Leute gibt, die nicht so schnell denken können, wo es eben halt alles ein bisschen langsam ankommt. Aber trotzdem sind sie ja nicht doof. Wir sind zwar geistig beeinträchtigt, aber wir können was. Und das soll man nicht unterschätzen.
Vor allem nicht Claudia und Silvio, die schon gar nicht mehr wissen, wo sie ihre Medaillen überall haben. Sport sei ein bisschen wie Urlaub. Im Wasser fühlen sie sich frei, sagen beide.
Man fühlt sich so richtig, als ob ihnen eine Last von den Schultern fällt. So wie ein neugeborener Mensch.
Die Wettkämpfe gehen sie im wahrsten Sinne sportlich an.
Ob noch Goldmedaillen dazukommen werden? Tja, das steht in den Sternen.
Man fühlt sich wie so ein Star von Köpenick.
Mehr über die Berliner Athletinnen und Athleten sehen Sie in dem berührenden Film Special Olympics – Spiele ohne Grenzen. Die RBB-Dokumentation finden Sie in der ARD-Mediathek. Die Special Olympics für Menschen mit geistiger Behinderung wollen ein Zeichen setzen für mehr Anerkennung und Teilhabe. Bei den Paralympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr für Menschen mit körperlicher Behinderung ist das gelungen, meint unsere Korrespondentin Katrin Erdmann. Sie findet, die Spiele hätten die Japaner stärker für Inklusion sensibilisiert. Ein gelungenes Beispiel dafür ist ein neues Café in Tokio. Hier werden die Gäste von Robotern bedient. Die werden ferngesteuert, und zwar von Menschen mit Behinderungen. Katrin Erdmann hat das Café besucht.
Roboter und Mensch arbeiten Hand in Hand in einem Café mitten im Zentrum Tokios. Der Roboter fungiert dabei als Avatar, also Stellvertreter, denn gesteuert wird er von sogenannten Piloten. Das sind behinderte Menschen wie Arisa Nemoto. Die junge Frau leidet seit einigen Jahren an einem dauerhaften Erschöpfungssyndrom, hat Schmerzen am ganzen Körper und kann sich nur schwer bewegen. Nach dem Studium wollte sie eigentlich in der Medizintechnik arbeiten, doch dann erkrankte sie. Jetzt ist sie Pilotin im Café. Ich habe schon immer allein gewohnt. Bevor ich im Café begonnen habe, kam es vor, dass ich tagelang mit niemandem ein Wort gewechselt habe. Und wenn ich mit jemandem sprach, waren es immer die gleichen Sätze mit denselben Menschen, also der Pflegekraft oder einem Arzt. Seit ich dieser Arbeit nachgehe, spreche ich viel mehr mit anderen Menschen. Insgesamt arbeiten 70 Piloten stundenweise im Café. Über das Gehalt wird geschwiegen. Arisa hat die Arbeit neues Selbstbewusstsein gegeben, auch wenn sie alles via Bildschirm nur aus der Ferne beobachten kann. Wenn ich im Gesicht der Kunden ein Lächeln sehe oder wenn sie mir sagen, dass es sie freut, mit mir gesprochen zu haben, dann ist die Freude auf meiner Seite natürlich sehr groß. Mithilfe der Roboter kann die Pilotin Arisa bis zu 12 unterschiedliche Gefühlsausdrücke auslösen. Der Orihime-Roboter kann zum Beispiel mit dem Arm flattern oder nach rechts und links wedeln. Emi Yoshino ist zum ersten Mal im Café und staunt mit großen Augen. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mir wurde richtig warm ums Herz. Junpei Sugita ist alleinstehend und schon zum 83. Mal da.
Wir reden immer darüber, wie es derzeit so läuft oder was in nächster Zeit ansteht.
Der Gründer des Cafés und Erfinder des Service-Roboters Yoshifuji kann sich indes kaum vor Nachfragen retten. Bereits mehrere hundert Menschen hätten sich bei ihm beworben. Das zeigt, wie groß der Bedarf in Japan für mehr Integration behinderter Menschen ist.
Wie Hightech bei der Inklusion hilft, aus Tokio berichtete Katrin Erdmann.
Für mich sind es alles normale Menschen. Jeder Mensch hat irgendwo eine Macke. Abgestempelt zu werden oder nicht verstanden zu werden, ist ein niederschmetterndes Gefühl. Wenn ich zum Beispiel alleine schon eine Krankenkassenkarte beantragen will und der am anderen Ende versteht dich nicht, das ist ein Gefühl, was wehtut.
Die Berliner Athletin Claudia Göbel ist mit diesem Problem nicht allein. Und in den letzten Jahren wächst das Bewusstsein dafür auch in Deutschland. Anträge im Behördendeutsch sind für alle schwer zu verstehen und Menschen mit geistiger Behinderung kommen damit oft überhaupt nicht klar. Sie sind auf Übersetzungen angewiesen in die sogenannte leichte oder einfache Sprache. In Bernau im Landkreis Barnim gibt es ein Büro zur Entwicklung von Texten in leichter Sprache. Josephine Dianert durfte bei einem Treffen dabei sein.
Soll ich starten?
Ja.
Anerkannte Qualifizierungsbausteine der IHK.
Verstehen wir überhaupt nicht, ne?
In einem Büro in Bernau versuchen Männer und Frauen zu verstehen, was ihnen ein Text sagen will.
Du findest es okay?
Ich will erstmal den ganzen Text hören.
Die Heilerziehungspflegerin Laura Arnold und die Erzieherin Katja Leonhardt arbeiten bei der Hoffnungsthaler Stiftung Lobetal. Zu dieser diakonischen Einrichtung gehören Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Das Lesen fällt vielen von ihnen schwer. Deshalb haben sich die beiden Frauen zu Übersetzerinnen für leichte Sprache fortbilden lassen und seit dem Herbst ein Büro aufgebaut. Alle 2 Wochen treffen sie sich mit einer Prüfgruppe. Dazu gehören 6 Menschen mit einer geistigen Behinderung. Im Alltag plagen sie sich oft mit schwierigen Texten herum. Ein Mann erzählt:
Na, beim Sozialamt, wenn da Briefe kommen, oder vom Ämter. Ich hatte im Februar 2020 eine Schulung für leichte Sprache und dann kam ja leider Corona dazwischen Und dann saßen wir erstmal rum und dann endlich kam Katja und Laura vorbei und haben gesagt, du bist doch jetzt Prüfer bei der leichten Sprache. Und dann fing es an.
Wenn sie etwas nicht verstehen, heben die Mitglieder der Prüfgruppe rote Schilder hoch. Darauf steht, halt, bitte leichte Sprache. Und das passiert ziemlich oft. Katja Leonhardt?
Wir nehmen uns immer einzelne Passagen raus, lesen die gemeinsam oder einer von uns liest diese Passage und die gehen wir dann langsam durch. Und je nachdem, wann wir fertig sind, sind wir fertig. Wir arbeiten ohne Druck.
Lässt sich der Begriff Qualifizierungsbausteine einfacher ausdrücken?
Ich könnte mir vorstellen, sowas wie Fortbildungen von der IHK.
Auch solche Abkürzungen überfordern die Testleser ebenso wie indirekte Rede- und Schachtelsätze.
Wir versuchen, zusammengesetzte Substantive zu vermeiden, Fachwörter, Fremdwörter.
Manchmal dauert es lange, bis sie sich auf eine Version geeinigt haben.
Und mir gefällt es hier, weil man wirklich das, was man übersetzt, auch verstehen kann, denn. Weil sie übersetzen ja und dann haben wir es manchmal schwer, das, was sie übersetzt haben, überhaupt in unseren Kopf zu kriegen, weil das ist gar nicht so einfach, weil da stehen Wörter manchmal, die sie geschrieben haben und die uns dann nicht gefallen. Wir sagen dann, da muss ein anderes Wort hin und dann diskutieren wir erstmal eine Weile rum, bis Frau Katja oder Laura sagt, okay, ihr habt recht und deswegen macht es Spaß, hier in der leichten Sprache zu arbeiten.
Das Büro für leichte Sprache wird für 5 Jahre von der Aktion Mensch gefördert. Es soll für die Hoffnungsthaler Stiftung Lobetal Texte für den internen Gebrauch übersetzen. Weitere mögliche Auftraggeber sind Behörden und die Kreisvolkshochschule Bernau.
Josephine Janert berichtete über den Versuch, eine Sprache ohne Hürden zu entwickeln. Ein Beitrag, um unsere Gesellschaft inklusiver zu gestalten, und das ist auch dringend nötig. Denn Eltern mit behinderten Kindern fühlen sich oft alleingelassen. Rat und Unterstützung finden sie zum Beispiel bei dem Verein Down-Syndrom Berlin, der auch aus einer Elterninitiative heraus entstanden ist. Heike Meyer-Rotsch berät hier Schwangere, die wissen, dass sie ein Kind mit Down-Syndrom erwarten. Sie fürchtet, mit einer neuen Krankenkassenleistung könnte der Druck auf diese Frauen, ihr Kind abzutreiben, nun weiter wachsen. Clara Engelin hat mit ihr gesprochen.
Seit Jahren debattiert ist es nun offiziell. Ab 1. Juli übernehmen Krankenkassen die Kosten für Bluttests, mit denen Schwangere ihr Ungeborenes auf Trisomien testen können.
Gesellschaftlich sind wir völlig auf dem falschen Dampfer, wenn wir anfangen, Personengruppen besonders zu markieren und zu sagen, na, bei denen sind wir uns nicht so sicher, ob sie zur Welt kommen sollten.
Heike Meyer-Rotsch ist Schwangerenberaterin, Initiatorin des Vereins Down-Syndrom Berlin und sie ist selbst Mutter eines 11-jährigen Sohns mit Down-Syndrom, wie die allermeisten im Verein. In ihren Augen ist dieser Beschluss eine fatale Entwicklung.
Und es ist natürlich auch ein katastrophales Signal an die Menschen mit Down-Syndrom, die unter uns leben und die das sehr wohl mitkriegen, wie man ihnen begegnet und welche Vorurteile ihnen entgegengebracht werden. Und auch für die Eltern, die sich alle, die ich kenne, anhören mussten, habt ihr das denn nicht vorher gewusst? Oder auch, konnte man da denn nichts mehr machen? Das ist sehr traurig, wenn Sie sich vorstellen, dass es so die Art, wie die Gesellschaft Sie begrüßt hätte im Leben.
In dem breiten Bündnis No Nipt hatte sich der Verein Down-Syndrom Berlin zusammen mit vielen anderen Organisationen, MedizinerInnen und Privatpersonen gegen die Einführung der Kassenfinanzierung dieses Bluttests eingesetzt. Nipt, das ist die Abkürzung für nicht-invasiver Pränataltest. Die Kernfrage, um die es auch 2019 schon im Bundestag ging, ist dieser Test ein Screening zur Vermeidung von Kindern mit Down-Syndrom oder dient er dazu, Frauen eine selbstbestimmte und informierte Entscheidung über die Fortsetzung ihrer Schwangerschaft zu gewährleisten? Meyer-Rotsch hat dazu eine klare Haltung.
In einer Gesellschaft, die noch nicht inklusiv ist, ist es sowieso überhaupt gar keine freie Entscheidung, weil die Schwangeren ja alle die Behindertenfeindlichkeit unserer Gesellschaft wahrnehmen. Und die Feministinnen sind nicht ohne Grund mit uns Seite an Seite sozusagen losgezogen und die sind in diesem Bündnis No Nipt vertreten und äußern sich da sehr stark dagegen, dass dieser Druck auf die Schwangere, bitte bringe doch ein standardisiertes funktionales Kind, ich überziehe ein wenig, zur Welt eine Einschränkung ist und keine Freiheit.
Pränatale Reihenuntersuchungen auf das Down-Syndrom gibt es auch in anderen Ländern. Die Auswirkungen auf Schwangerschaftsabbrüche seien bezeichnend, sagt Heike Meyer-Rutsch.
In den Ländern, in denen die Untersuchungen als Screening verwendet werden, wo wir jetzt in Deutschland gerade mit hineinschlittern, sind die Quoten dann bis nahezu 100% teilweise Schwangerschaftsabbruch nach Diagnose Down-Syndrom während der Schwangerschaft gestiegen.
Heike Meyer-Rutsch fürchtet, Menschen mit Down-Syndrom verschwinden durch so eine Regelung immer mehr aus der Gesellschaft. Für die, die es gibt, wächst dadurch die Ausgrenzung. Umso stärker setzen die Eltern des Vereins Down-Syndrom Berlin sich mit ihrer Arbeit deshalb dafür ein, dass sie ihren festen Platz in der Mitte der Gesellschaft bekommen.
Clara Engelin hat mit Heike Meyer-Rutsch vom Verein Down-Syndrom Berlin gesprochen. Und das war Religion und Gesellschaft im rbb24 Inforadio. Mein Name ist Vera Kröning-Menzel. Danke Ihnen fürs Zuhören.
rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.